Und nun wieder der Podcast Rolf Pieper ohne Filter. Rolf Pieper, der Erfinder der Triversifikation. Rolf Pieper ohne Filter, der Podcast.
Mein Name ist Rolf Bernd Pieper, ich bin internationaler Finanzmarktexperte, Buchautor und Marktanalyst, insbesondere für Sachwerte.
Der neue Megatrend, die Basement Trades. Heute eine Einschätzung. Zentralbanken kaufen Gold, der Dollar schwächelt, Schulden steigen. Also viele Anleger weichen in knappe Werte aus. Der Name dafür? Die Basement Trade? Mein Gast Rolf Pieper setzt auf Triversifikation, Sachwerte, physischer Besitz, Standortmix. Wir klären, was ist Substanz, was ist nur Hype? Ja, und kann man das auch ohne Großanlegerbudget umsetzen? Und da gab es jetzt einen großen Artikel dazu im Handelsblatt. Herr Pieper, in einem Satz oder kurz definiert, was genau ist denn Debasement Trade, dieses Verlassen der Finanzanlage?
Ja, ein kurzer Satz ist schwer dabei. Im Prinzip drückt der Debasement Trade das Misstrauen der Menschen in Regierungen und Finanzmärkte aus und sie suchen als Alternative knappe Werte, wie zum Beispiel Gold, Silber, Edelmetalle, seltene Erden und so weiter. Ich habe ja die Triversifikation entwickelt. Das ist, glaube ich, die Basement Trade. Ich freue mich, dass wir jetzt nochmal einen anderen Namen im Spiel haben. Faktisch ist es geschichtlich entstanden. Vielleicht wollen wir das auch nochmal beleuchten.
Was ist da geschichtlich? Ich meine, spannend ist ja auch, Sie brauchen nur nochmal googeln, liebe Hörer, nach diesem Begriff. Und Sie werden dann auch sehr große Artikel finden, auch beim Handelsblatt. Also es ist nicht nur ein Trend, der irgendwie da ist, sondern das ist schon eine größere Nummer. Wie ist denn das entstanden mit dem Debasement Trade? Und was heißt das eigentlich?
Ja, schon vor Hunderten von Jahren war es ja so, dass die Münzhoheit bei den Fürsten und Königen lag. Und die sind dann irgendwann mal auf den Trick gekommen, dass sie den Münzen immer weniger Gold und Silber beimischen. Und in diesem Zuge hat sich damals schon Misstrauen in die Obrigkeit ausgedrückt. Und das war der Urvater des Debasement Trades.
Okay, verstehe. Ja, und jetzt Währungen ohne Gold natürlich, Debasement Trade, der Treiber. Ja, welche Auslöser sehen Sie denn als Hauptmotto? Also was mir schnell einfällt, ist natürlich Staatsdefizite, Währungsabwertungen, Vertrauensverlust. Wie messen Sie das praktisch bei Ihren Kunden?
Ja, ist genau das. Also einmal die Furcht vor dem Finanzkollaps. Der greift sehr stark um sich. Wir erleben ja, und Sie berichten ja regelmäßig darüber, Woche für Woche neue Höchststände und die Fallhöhe ist relativ groß geworden. Das andere ist natürlich sicherlich die Staatsverschuldung. Schau mal an, was in Frankreich in den letzten Wochen gelaufen ist. Schau mal an, was in den USA ist. Also die Schuldenuhren können sich gar nicht so schnell drehen, wie gerade die Verschuldung steigt.
Ja, ja, jetzt könnte man ja, ich muss ja auch mal einen Gegenpart nennen. Ja. Jetzt könnte man ja argumentieren, vor 20 Jahren haben wir uns auch schon, und das weiß ich noch gut, vor 20 Jahren haben wir auch schon darüber berichtet, dass die USA viel zu viel Schulden hat und es ging jetzt wieder 20 Jahre gut.
Ja, definitiv, aber die Dynamik ist eine andere. Also wir sind im Endspiel dieser Situation. Das ist nicht mehr aufzuhalten, das auch nicht mehr zu regulieren. Vor 20 Jahren hätten wir vielleicht noch die Chance gehabt, durch Wirtschaftswachstum etc. das zu regulieren. Da hatten wir Wirtschaftswachstum 4, 5, 6, 7, 8%. Ja, heute krächzen wir hier in Deutschland um die Nulllinie. Alle anderen kriegen dieses Wirtschaftswachstum auch nicht ordentlich hin, die USA auch nicht. Und faktisch ist, die Ausgabenseite ist ja eine andere geworden. Schauen wir uns mal die Militärausgaben insgesamt an. Und bei den USA muss man feststellen, dass zum ersten Mal in der Geschichte der USA das Aufkommen für die Schulden, also die Zinszahlung aus den Treasury Bonds, größer ist als der gesamte Militärhaushalt. Italien gibt 10 Euro von eingenommenen 100 Euro aus für Zinsen. Frankreich ist am massivsten verschuldet in der gesamten Eurozone in total, ja. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen, das wird immer in der Betrachtung vergessen. Wir Deutschen mit knappen 70% des Bruttoinlandsproduktes in der Verschuldung sehen relativ gut aus. Aber das ist relativ, weil wir die implizite Verschuldung nie mit reinrechnen. Und viele Menschen schauen genau hin. Die Stiftung Marktwirtschaft hat es veröffentlicht. Deutschland ist mit der impliziten Verschuldung, also mit den Leistungsversprechen der Zukunft, Banken, Pensionen, Rentenzuschüsse und so weiter, mit 380% des Bruttoinlandsproduktes verschuldet. Damit ist Deutschland eines der höchst verschuldeten Länder dieser Erde. Und wenn man dann die Auswege sieht, drei Auswege geschichtlich, die wurden immer gerne herangenommen. Das eine ist Krieg, das andere ist Währungsreform und das dritte ist Enteignung und alle drei Szenarien sind aktuell.
Machst du mal keine Angst?
Ja, ich will ja keine, also Angst ist ein Geschäftsmodell einiger meiner Kollegen. Ich versuche das analytisch, ich schreibe ja gerade mein zweites Buch, versuche das analytisch anzugehen. Aber es ist einfach so, man muss sich die Frage stellen, wie kommen wir da raus?
Ja, also Debasement Trade, wenn man das Wort eins zu eins übersetzt, ist es einfach Entwertung, Entwertungshandel sozusagen. Ja. Debasement Trade, man hat es ja am Goldpreis gesehen, Rekorde an den Börsen und trotzdem Rekorde im Goldpreis, über 4.000, es ging jetzt kurz zurück, okay, ist völlig normal. Gold war ja sozusagen der erste Indikator für Debasement Trade, natürlich mit Rücksetzer. Dieses Warnsignal, wie gehen Sie um und was gibt's eigentlich noch für Alternativen neben Gold? Also rein in Sachwerte, dann sagt man Gold, okay, wenn es eine Währungsreform gibt, dann habe ich immer noch mein Gold. Wenn ich es nicht abgeben muss, das ist ja auch schwierig. Das hatten wir ja auch schon in den USA, dass Gold abgegeben werden musste. Diversifikation in Debasement-Trade-Zeiten, wie gehen Sie davor? Was empfehlen Sie Ihren Kunden?
Ja, im Prinzip alles das, was knapp ist. Neben dem Gold, was eine wunderbare Entwicklung seit der Jahrtausendwende hat, sehen wir ja gerade im Silber. Silber Squeeze ist das neue Wort, bedeutet ja nichts anderes, als die Nachfrage den Markt explodieren lässt bei nicht steigendem Angebot. Und beim Silber sehen wir es ja relativ deutlich. Wir sind im siebten Jahr defizitär. Das Silber ist dieses Jahr Performance-Sieger, also Platz 1 mit knappen 80%, höchster Stand seit 14 Jahren, kurz vor den Höchstständen. Und da sehen wir, dass der Markt es auch reguliert. Wir brauchen mehrere Millionen Unzen alleine, um die Anforderungen der Solarindustrie zu befriedigen mit Silber. Nun braucht eine neue Silbermine 10, 12 Jahre, um überhaupt produzieren zu können. Aber Silber war so lange nicht attraktiv, dass viele Minen sogar stillgelegt wurden und keine neuen gekommen sind. Also im Ergebnis bedeutet das, da gibt es eine sehr, sehr hohe Nachfrage. Ein E-Auto braucht dreimal so viel Silber als ein Verbrennerauto. All diese Dinge zeigen ja, dass gerade der Silbermarkt ein sehr gutes Index für die aktuelle Situation ist. Nun ist es so, dass wir von jeder verkauften Unze Silber ungefähr 100, den hundertfachen Anspruch haben durch ETFs, durch andere Instrumente im Markt. Auch das treibt natürlich den Silberpreis. Und da kommt jetzt in den letzten Tagen und Wochen ja noch ein ganz neuer Spieler mit rein, das ist China. China versucht mit aller Macht wieder ihre historische Stellung, nämlich Weltmacht Nummer 1 herzustellen. Und da haben sie ein sehr schönes Kampfmittel. Die brauchen keine Drohnen, die haben seltene Erden. Und bei den seltenen Erden, gerade die Exportkontrollen, die sie eingeführt haben, führt ja dazu gerade Eilmeldungen. VW lässt Produktionsbänder stillstehen, weil eben es an seltenen Erden fehlt. Ja. Und das Gebot der Stunde bei Debasement Trade ist, alles, was von Natur aus knapp und mathematisch nicht erweiterbar ist, das Knappheitsgebot und alles, woran ich anfassen kann. Und dazu gehören neben den Edelmetallen, den seltenen Erden, Edelsteine, Kunst, auch nachwachsende Rohstoffe, die ja nicht aus dem Boden schießen, sondern ich habe da einen Baum, der macht 20% im Jahr, der braucht aber 7 Jahre, bis er wächst. Der ist auch nicht gleich in der Produktion und alles das habe ich ja in der Diversifikation ausgedrückt. Ich fühle mich geradezu geehrt, dass es jetzt im Debasement-Trade gibt, der ja nichts anderes ist als meine Beschreibung in der Diversifikation.
Also Debasement-Trade raus aus Papier. Jeglicher Form. Ja. Das, was Sie erzählt haben, so ein bisschen erinnert es mich auch an Corona. Also da hat man ja dann in Corona-Zeiten gesagt, naja, wohin mit dem Geld? Kauft ihr doch eine neue Küche, ein neues Bad, Auto.
Wohnmobile. Kaufen. Wohnmobile waren der Renner.
Ja, oder Wohnmobile. Also Geld tauschen. In was Physischem. Wie sieht's mit Immobilien aus? Also welche Art von Immobilien taugen als Wertspeicher in diesem konkreten Zusammenhang?
Naja, wir haben einen Aspekt ja noch nicht beleuchtet, den der Enteignung, ja. Und die Immobilie in Deutschland wird sicherlich in den Fokus kommen. Wir haben Lastenausgleich, Vermögensabgaben und alles das vor der Brust. Und deswegen halte ich die Immobilie, weil das ist das transparenteste Anlagegut. Ich gehe einfach ins Grundbuch und mache eine Zwangshypothek ins Grundbuch, ist keine gute Idee. Also wenn Immobilie, muss ich in einen anderen Rechtsraum gehen. Ja, ich beispielsweise habe ein Luxusresort in Thailand im Angebot, betrieben durch die New York an der Wall Street, da erkenne ich sie ja auch, gelistete Wyndham Group, die größte Hotelgruppe der Welt. Ich kaufe mir ein Hotelzimmer, die betreiben das. Ich habe über 60 bis 99 Jahre Nutzungsrecht, darf es als Ausländer sogar zu 100% kaufen. Bedeutet im Umkehrschluss, es gilt die thailändische Regel 49% nicht und kriege dann, wenn ich noch über 50 bin, noch mein Rentner-Visum, das 50-Plus-Visum und ein Konto dort, dann lasse ich die Erträge dort. Ich lebe dort, wenn ich will. Ansonsten verdient mir die Immobilie mein Einkommen und Rendite. Und das halte ich zurzeit für deutlich schlauer.
Okay. Ja, Oldtimer-Sammlung, Kunst, hatten Sie auch gesagt. Gibt's nicht auch dann bald ein Register, wo man sowas registriert?
Das wird kommen, das Vermögensregister. Deswegen arbeite ich gerade und ich habe vor 14 Tagen hier einen Kongress gehabt, eine Alternative, dass ich es nicht direkt auf meinen Namen halte. Also so wie Edelmetall in der Sammelverwahrung, da bin ich nach außen hin nicht sichtbar. In Thailand bin ich auch nicht sichtbar, weil ich Leaseholder bin bei der Immobilie. Arbeite ich und den habe ich vorgestellt. Ich hatte meine Weltpremiere an einem Utility Token. Das heißt also, ich habe einen Token, der ist sichtbar. Das ist ja so bei Kryptos, dass er sichtbar ist. Aber der hält alle diese Assets, also Gold, Silber, Platin, Palladium, Handtaschen, Balsamico, Wein, Whisky, alles das, was knapp ist, das, was Sie ja auch beschrieben haben. Und ich kann den Utility-Token so nutzen, dass ich, wenn ich gewisse Hürde erreicht habe, ich sag mal Rolex-Uhr, nimm mal eine Rolex-Uhr. Ich kann mir die Rolex-Uhr am Anfang nicht leisten, aber ich kann jeden Monat 1.000 hinlegen. Die Rolex-Uhr kostet beispielsweise 10.000. Ich kaufe mir die Token und dann gehe ich auf den Marketplace und entnehme die Rolex-Uhr. Das ist ein neues ökonomisches System, New Ökosystem, also habe ich es auch genannt, das heißt Solid Anchor Token und der Anchor ist in 14 Tagen handelbar und ich kann für die Krypto-Freunde, habe ich eine Krypto-Exchange dran, das heißt also ich kann mit Kryptos rein und wieder raus, so dass ich dann auch eine Handelbarkeit habe und das gab es so noch nicht, also ich durfte es in der Tat, wir haben es geprüft, Weltpremiere nennen, Solid Anchor Token.
Okay. Wenn Sie jetzt Bitcoin angesprochen haben, im Vergleich zu Gold, wie viel Prozent wird es in Gold gehen und wie viel in Bitcoin?
Naja, Gold ist für mich das Urgeld. Ich komme ja aus der Schule der österreichischen Nationalökonomie und wir sind die Goldbugs, ja. Und ich sehe es so wie beim Hausbau, Gold ist das Fundament. Wenn ich eine Vermögensschutzarchitektur mache, brauchst du ein gutes Fundament und das ist für mich Gold, ja. Die Kryptos werden eine Rolle spielen, aber ich darf kein Klumpenrisiko aufbauen. Viele Menschen, die Satoshi-Jünger, hypen immer die Kryptos. Das ist nicht richtig. Ich darf es als dezentrale Zahlungsmöglichkeit mit reinnehmen. Ich betrachte es als Casino-Geld, also 10% ist ganz okay, aber eben nicht übergewichtet.
Ja, es ist wertlos, aber knapp. Und da gibt es eben diese Diskussion. Man weiß nie auch, welche politischen Einflussnahmen die Politik eben auf Bitcoin haben könnte.
Ja, man sieht ja, also ich zucke immer, wenn BlackRock massiv irgendwo engagiert ist und BlackRock ist in diesem Thema massiv engagiert und man muss in den Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung reinschauen, da stehen die Kryptos ganz, ganz weit oben, dass man regulieren will, dass man reinschauen will, dass man reingrätschen will, dass man die Steuerlichkeit herstellen will. Also es ist auch ein politisches Investment.
Ja. Okay, aber steuerlich ist es ja eigentlich schon geklärt. Dann haben wir viel gelernt. Neuer Trend, die Basement Trade. 1:1 übersetzt heißt das eben Entwertungshandel. Wir haben heute gelernt, wenn Papier verbrennt, Schutz ist kein Produkt, sondern eher ein Prozess. Oder, nachdem ich ja auch Oldtimer-Fan bin, oder wie mancher Oldtimer-Fan sagen würde, gute Pflege schlägt schnelle Pferdchen. Das heißt, wer Ideen braucht gegen den Entwertungshandel, der kann sich bei Ihnen melden. Herr Pieper, ich danke Ihnen.
Ja, vielen Dank und schöne Grüße.
Herzlich willkommen zum Podcast Rolf Pieper ohne Filter. Finanzstrategien.